Please, I'm begging free part of the world. I'm asking NATO, I'm asking European Union and every free country in the world for which country freedom is important, human rights is important. Please help us because we are the frontier of your freedom. We need to cover our sky. We need more weapons and we need your support. That's the most important things for us right now.
What we ask for is to support Ukraine, because Ukraine can't be the last one standing, which is really now what's happening. This is the last country which really is between European Union and crazy tyranny of Russia. So something has to be done urgently.
Das war gerade die Stimme von Dimitri aus Odessa in der Ukraine und danach von Ina. Und sie lebt in London, aber ihre Familie, ihr Freundeskreis sind in der Ukraine. Genau, und sie hat mir den Kontakt zu Dimitri vermittelt, weil sie gerade überall versucht, ukrainische Stimmen Gehör zu verschaffen.
Die Aufnahme stammt vom letzten Freitag, dem 25. Februar, also einen Tag nachdem Russland die Ukraine angriff. Dimitri ist wohlauf und konnte nach Lviv fliehen. Die Stadt, die auch als Lemberg bekannt ist, liegt im Westen des Landes, ca. 70 Kilometer vor der Grenze des EU-Landes Polen.
Genau, und wir nehmen heute am 2. März die Podcast-Folge auf. Und ich habe gestern Dimitri da nochmal geschrieben und er meinte, dass er dem Local Defense Team beitritt. Also, dass er jetzt selbst in der Ukraine in den Krieg zieht.
Letzte Woche startete die russische Armee einen Angriff auf die Ukraine. Zeitgleich wurden mehrere Städte und Militärstützpunkte im Land angegriffen. Und seither versuchen Menschen aus der Ukraine in den Westen zu fliehen, während andere in den Krieg gegen Russland ziehen.
Genau, und wir finden das in dem Moment auch nochmal wichtig zu betonen, dass viele marginalisierte und eben auch oft nicht weiße Menschen, die in der Ukraine studieren, dort arbeiten, dort wohnen, die Flucht deutlich erschwert wird, gar verwehrt wird und sie dabei Rassismus und Diskriminierung erfahren.
In dieser Folge wollen wir Stimmen von Ukrainern eine Plattform bieten und einen Überblick über die Lage geben und vor allem euch dazu aufrufen, Gruppen und Organisationen, die vor Ort den Menschen helfen zu überleben, zu unterstützen. Dafür reden wir heute mit Inga Pilipczuk von Kiewer Gespräche, eine Organisation, die sich für den ukrainisch-deutschen Austausch stark macht. Ich bin Vince und ihr hört Solidarität, was können wir tun? Dem Podcast, bei dem wir alle 2 Wochen Projekten und Akteuren eine Plattform bieten, mit denen wir uns solidarisch zeigen können.
Genau, und mein Name ist Luna. Ja, und damit sage ich willkommen. Und auch hallo an Inga. Vielleicht willst du dich erst mal kurz vorstellen.
Klar, also ich bin Inga Plepchuk. Ich komme aus Kiew, aus der Hauptstadt der Ukraine. Ich wohne seit 13 Jahren in Berlin und ich habe in den letzten Jahren auch als Journalistin gearbeitet und als Dokumentarfilmemacherin und arbeite jetzt bei der Organisation Kiewer Gespräche. Ich bin mit meinem Heimatland sehr verbunden. Also ich habe als Journalistin auch in den letzten Jahren aus der Ukraine berichtet, und natürlich auch als Mitglied des Kiewer Gespräche-Teams bin ich oft dort zu Dienstreisen und ja, im Austausch mit Kolleginnen vor Ort. Und das, was jetzt gerade passiert, tut einfach unheimlich weh.
Ja, das war eh auch so, ist eine gute Überleitung zur nächsten Frage, weil bei der Vorbereitung auf die Folge habe ich irgendwie überlegt, als ich davon erfahren habe, dass jetzt einfach in der Ukraine Krieg ausbricht, ja, wie ich mich da gefühlt habe. Und irgendwie war ich total unter Schock und dann war mir aber relativ schnell klar, so irgendwie, was kann ich jetzt machen? Und dann meinten wir müssen eine Spezialfolge machen. Und Vince, du warst auch sofort dabei und hattest Lust, das eben umzusetzen. Vielleicht willst du kurz beschreiben, wie du dich dabei gefühlt hast, als du davon in den Nachrichten erfahren hast.
Also ich war auf jeden Fall auch schwer erschüttert, allein schon, weil es eben, keine Ahnung, der Konflikt, der sich irgendwie schon angebahnt hat, jetzt auf einmal so real und handfest war. Und auch natürlich besorgt um die Familie, die ich auch noch dort habe, vor allem auch auf der Krim und auch in der Ostukraine. Und vor allem war ich auch ziemlich sauer auf, keine Ahnung, auf viele Leute aus der post-sowjetischen Diaspora, die auch in meinem Alter, die irgendwie immer so diesen Putin-Hype gefahren haben. Und ich habe mich dann so gefragt, so, ja, was ist hier mit euch jetzt? So, wie könnt ihr das mit eurem Gewissen vereinbaren? Genau, Inga, als du davon gehört hast, wie ging es dir dabei? Möchtest du von deinen Gefühlen erzählen vielleicht? Wenn nicht, ist das auch voll okay.
Ja, der Donnerstag letzte Woche war wirklich der schrecklichste Tag meines Lebens, so dachte ich, als ich davon gehört habe. Aber danach kamen noch 6 noch schlimmere Tage oder genauso schlimm. Also in diesen Schattierungen von böse und schlecht kann man schon kaum mehr unterscheiden. Das war ein Schock. Also ich war schon sehr angespannt die letzten 2-3 Wochen, als die Situation sich immer wieder zugespitzt hat und es klar war, dass etwas passieren kann und Putin diese sogenannten Volksrepubliken da anerkannt hat und es klar war, dass irgendeine Eskalation vorbereitet wird. Und am Donnerstag hat mich meine Freundin, Partnerin geweckt, voll in Tränen und hat gesagt, dass der Krieg begonnen hat. Also ich glaube, es gibt kein Mensch, der mit so einer Nachricht dann irgendwie nicht tief ins Leere stürzt oder ins Leiden. Und für mich war es auch so, ich habe versucht, sofort meine Freunde zu kontaktieren zu Hause und meine Mutter. Und also auch wenn wir irgendwie vermutet haben, dass etwas Schlimmes passieren wird, konnten wir das Ausmaß der Brutalität und der Ungerechtigkeit einfach nicht ahnen. Also Putin führt ja schon seit 8 Jahren den Krieg in der Ukraine, vor allem Donbass. Er hat immer sehr verdeckt gehandelt mit diesen hybriden Kriegsmethoden und wir haben alle gedacht, es wird sicher irgendwie noch schlimmer werden und mit Cyberattacken und mit einer militärischen Eskalation sicher im Osten. Aber dass es dazu kommt, dass wirklich keine Ecke der Ukraine jetzt sicher ist, dass die Explosionen in Lutsk im Westen, in Lviv, in Ivano-Frankivsk, in Kiew, in der Hauptstadt, also ich war da noch vor 2 Wochen, es war extremst, also nicht vor 2, Ende Januar war ich dort, ist schon, ja, die Zeit ist jetzt ein bisschen eine komische Dimension für mich, ich weiß nicht mehr, wann was war, aber im Januar war ich noch in Kiew und es war eine friedliche, eine moderne, eine coole Stadt und in letzter Woche versucht man sie sozusagen einfach zu vernichten, komplett. Also und ja, und das passiert den Menschen dort, die jetzt ihre Nächte und ihre Tage in den Bunkern verbringen, die versuchen, aus ihren Städten herauszukommen, die beschossen werden, die versuchen zu fliehen, weil sie kein Zuhause mehr haben. Also das kann man einfach mit einem gesunden menschlichen Verstand eigentlich gar nicht begreifen, was dort passiert.
Ja, und vor allem, wie du schon meintest, es hört ja nicht auf mit den schlechten Nachrichten. Du meintest gestern, du musstest deine Mutter von der polnischen Grenze holen und man sieht irgendwie kein Ende im Tunnel, ne? Und das ist, glaube ich, persönlich wahrscheinlich für dich so und das ist ja auch einfach so, wenn man die politische Lage sich anguckt, genauso. Also ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen.
Ja, also ich hatte jetzt tagelang eine Spezialoperation, meine Mutter zu befreien und es ist uns gelungen, sie ist jetzt in Deutschland angekommen, sie war mehrere Tage in einem Luftschutzbunker, wo es kalt war und sie wohnt auch alleine in Kiew. Also ja, jetzt muss ich ganz kurz unterbrechen, weil meine Mutter nach Hause kommt und klingelt. Einen Moment. Genau, wo waren wir? Wir waren bei den Nachrichten, bei schlechten Nachrichten, die nicht aufhören. Genau, es ist jetzt tatsächlich so, es geht nicht nur mir so, es geht wirklich allen Ukrainern und Ukrainerinnen. Man hat einfach Angst, aufzuwachen und man hat Angst, irgendwie die Nachrichten zu verpassen, die wichtig sind. Und gleichzeitig hat man ständig Angst, aufs Handy zu gucken, weil jede Nachricht kann noch schlimmer werden als die alte. Man hat Angst, in einem schlechten Zustand sein, um diese Nachricht überhaupt lesen zu können, weil viele schon sehr erschöpft sind und das ist einfach ein Terror. Genau, und deswegen ist es natürlich eine riesige Erleichterung, dass meine Mutter jetzt bei mir ist und dass wir es geschafft haben, sie aus der Ukraine zu holen und sie wirklich eine sehr lange Odyssee unternommen hat, um hier anzukommen. Sie war irgendwie 3 Tage unterwegs mit verschiedenen Zügen, die extrem langsam und mit Umwegen gefahren sind. Und dann haben wir sie an der polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt. Und das hat ja auch noch 2 Tage gedauert, bis wir hier ankamen. Genau, aber jetzt mache ich mir Sorgen um meine Freunde, die dort geblieben sind und in verschiedenen Städten in ihren Bunkern sitzen und sehen, wie ihre Städte zerstört werden. Das ist überhaupt schwer zu beschreiben, was für eine Lage das ist. Also gestern habe ich gesehen, wie ja in Kiew auch so ein Fernsehturm angegriffen wurde. Ne, es gab so eine Explosion und es gibt auch Freunde, die sehr in der Nähe wohnen und zu sehen, wie sie ihre Videos aufnehmen aus dem Zentrum der Geschehnisse. Also ich bewundere sie für ihren Humor in diesen Situationen und für ihre Kraft irgendwie dabei noch, ich weiß nicht, lächeln zu können und Witze zu machen. Aber es macht mir auch extrem Sorgen.
Ja, ich bin da voll bei dir. Kurzer Einschub, ich fand das auch in den letzten Tagen auch krass so zu sehen, keine Ahnung, auch als ich so durch TikTok gescrollt bin, dann, also auf der For You-Page, dann sind ja auch einfach so Beiträge von anderen Leuten, die man nicht folgt und auch Livestreams, und dann waren das auch Livestreams eben aus der Metro, wie dann halt Leute dort gekauert haben und das so zu sehen, dass, also auch so mehr realisieren kann man das, glaube ich, kaum von weit weg. Das war extrem krass zu sehen. Wir haben noch ein paar Fragen an dich. Und zwar, du arbeitest ja bei Kiewer Dialoge und euch gibt es seit 2005, wie wir bei unseren Recherchen herausgefunden haben. Und in welchem Kontext seid ihr entstanden und wie kam es zu der Namensgebung? Also warum gerade der Fokus auf Kiew, haben wir uns gefragt. Und wenn du da gerne erzählen magst.
Genau, die Kiewer Gespräche sind tatsächlich 2005 entstanden, nach der Orangenen Revolution in der Ukraine. Wenn ihr euch erinnern könnt, es war so die erste, also noch vor der Maidan-Revolution 2013-14 gab es eine Orangenen Revolution in der Ukraine, 10 Jahre früher. Und es ging damals schon um so Demokratie und ein bisschen so Annäherung von der Ukraine an die westlichen Werte. Und zwar ging es auch darum, dass die Ukrainer nicht hinnehmen wollten, dass damals die Wahl gefälscht war und sind protestieren gegangen auf die Straßen, damals gegen den Janukowitsch, den damaligen Präsidenten. Warten Sie kurz. wir können ausschneiden, ne, wenn ich was...
ist richtig.
Ist richtig. Nur, der war damals nicht Präsident, ne, sondern es ging darum, dass es bei der Wahl zugunsten von Janukowitsch eine Wahlfälschung stattfand. Genau. Und für Berlin und die Menschen, die sich für die Ukraine damals in Berlin interessierten, war klar, dass es irgendwie gut wäre, ein bisschen besser zu verstehen, was in Kiew, auf dem Maidan und auch in der Zivilgesellschaft, was so passiert, ne? So was diese Gesellschaft, in welche Richtung diese Veränderung geht. Und deswegen wurden die Kiewer Gespräche gegründet, erstmal als eine Initiative, also eine Plattform, deutsch-ukrainische Plattform, im Format von Jahreskonferenzen, bei denen unterschiedliche ukrainische Themen besprochen wurden. Also es ging um die Zivilgesellschaft, um die Politik, teilweise auch um Wirtschaft und Kultur, aber ja, so die Hauptthemen waren so Politik und Zivilgesellschaft. Und damals war das einfach als Format von diesen Jahreskonferenzen einmal in Berlin, also ein Jahr in Berlin und im nächsten Jahr in Kiew. Und deswegen Kiewer Gespräche, so kam das zustande. Tatsächlich, seitdem hat sich das Projekt auch sehr weiterentwickelt. Seit der Maidan-Revolution 2014 sind wir gewachsen und sind in die Region der Ukraine gegangen. Also sind mehrere Koordinationszentren in verschiedenen Städten der Ukraine wurden eröffnet. Und es gab seitdem also einen starken Fokus auf die Zivilgesellschaft. Also was dann die Kiewer-Gespräche seitdem machen, ist nicht nur dieses Jahreskonferenzenformat, wo verschiedene Akteure aus der Ukraine und Deutschland zusammenkommen, sondern vor allem auch der Versuch, die Zivilgesellschaft vor Ort in den Regionen zu unterstützen. Also sie mit Fortbildungen, mit Seminaren unterstützen, zu zeigen, wie man auf der lokalen Ebene Initiativen durchsetzt, wie man ihre Infrastruktur besser entwickeln kann. Und dafür gab es dann auch immer kleine Förderungen für Projekte, so die so diese kleinen lokalen Ideen realisieren wollen. Und die Jahreskonferenzen haben wir aber trotzdem beibehalten, die gibt es auch noch in diesem Format.
Genau, nur als ganz kleiner Einschub für alle unsere HörerInnen, die den Begriff Maidan nicht kennen. So, ich kann es nicht aussprechen, aber ich lese gerade selbst nochmal nach. Also es ist, glaube ich, übersetzt der Platz der Unabhängigkeit. Maidan bezieht sich auf einen Platz in Kiew, wo eben diese Proteste stattfanden. Und übersetzt heißt es Platz der Unabhängigkeit. Und du musst mir jetzt weiterhelfen, wie man das auf Ukrainisch sagt.
Ja, also Maidan Nezalezhnosti heißt der Platz der Unabhängigkeit. Das ist der zentrale Platz in Kiew. Und dieser Platz wurde auch zum Hauptort der beiden Revolutionen, der Orangenen Revolution, der friedlichen Orangenen Revolution und der Maidan-Revolution 2013, 2014, die leider auch mehr als 100 Opfer brachte.
Genau, aber was du vorhin auch schon meintest, es ist ja alles schon auch entstanden und hat sich entwickelt vor dem Hintergrund dieser politischen Unruhen, die in der Ukraine herrschen. Und Vince hat dazu ein paar historische Fakten mitgenommen oder Daten, besser gesagt. Genau, damit auch unsere Hörerinnenschaft alle auf demselben Stand ist. Willst du kurz das zusammenfassen, Vince?
Auf jeden Fall. Also gerade den Anfang hast du ja schon ganz gut selbst beschrieben, genau. Also seit 2012 gab es die ersten offenen Debatten über einen NATO- und EU-Beitritt der Ukraine. Und genau, schon davor gab es, wie du schon selber gesagt hast, die Orangene Revolution, die eben auch dasselbe Ziel verfolgt hat. Und zwischen dem November 2013 und Februar 2014 haben auf dem Maidanplatz die Proteste stattgefunden, die auch als Jevremaidan bekannt wurden. Diese wurden am 21. Februar 2014 brutal niedergeschlagen und wie du, Inga, auch schon erwähnt hast, gab es dabei sehr viele Tote. Infolgedessen gab es viel politischen Umbruch auch eine Zeit lang eine Übergangsregierung. Am 18.03.2014 hat Russland widerrechtlich die Krim annektiert. Eine Annexion, für die Leute, die es nicht wissen, ist die widerrechtliche Einnahme eines Gebietes. Ab dem März 2014 begannen auch prorussische Separatisten im Donbass, also eine Region, die die Gebiete Luhansk und Donetsk einschließt, aktiv Krieg zu führen, um eben sich von der Ukraine loszusagen. Und damit begann eben auch der Krieg im Donbass. Seit dem 20. Mai 2019 ist der aktuelle Präsident Volodymyr Zelensky im Amt. Und vor kurzem, am 24. Februar diesen Jahres, hat Putin bekannt gegeben, dass er die von den Separatisten kontrollierten Gebiete Luhansk und Donetsk als eigenständige Republiken anerkennt, was auch völkerrechtstechnisch nicht rechtens ist.
Genau, und in dieser Übersicht, die Vince uns jetzt hier gerade gegeben hat, nimmt man ja ganz klar wahr, dass halt einfach die letzten, ja, dass in den letzten Jahrzehnten in der Ukraine einfach nur politische Unruhen waren und seit der Krim-Annexion ja eigentlich auch schon von Krieg die Rede sein kann. Wie siehst du das, Inga? Weil ich das Gefühl habe, dass jetzt in der breiten Öffentlichkeit in Deutschland oder außerhalb der Ukraine erst jetzt seit der vergangenen Woche von Krieg die Rede ist, wenn überhaupt. Manchmal reden ja Leute immer noch von Krise. Ja, genau. Wie würdest du das einschätzen?
Ja, also für die meisten Ukrainerinnen hat der Krieg mit der Annexion der Krim angefangen. Und es ist auch wichtig zu sagen, dass das, was seit 2014 im Donbass passiert, ist auch absolut klar Russlands Vorgehen, Russlands Aggression im Donbass, auch wenn Russland direkt mit den regulären Truppen nicht an allem beteiligt war. Was dort stattgefunden hat, hat andere Menschen instrumentalisiert und mit Waffen ausgestattet und eingekauft, kann man sagen. Es gab auch Operationen, auch militärische Operationen, wo Russland auch mitgemacht hat. Also Debaltseve, Ilovaisk sind so die Schlachten, die man so 2014, 2015 beobachtet hat. Also Russland war in diesem Krieg schon lange involviert und hat diesen Krieg initiiert. Und die Krim-Annexion, da müssen wir gar nicht mehr lang drüber reden, ist auch von Putin, obwohl er zuerst bestritten hat, dass er was damit zu tun hat, dann hat er natürlich, nachdem da wenn sozusagen als die Krim zu Russland zurückkam, wie das immer so heißt, in den russischen Propagandamedien, war klar, dass es auch eine gezielte militärische Operation war und das Referendum war komplett inszeniert und so weiter. Und deswegen ist es für mich natürlich absolut eindeutig, dass dieser Krieg schon länger dauert. Und ich habe auch Freunde und viele Menschen, die ich kenne im Donbass. Ich war auch oft zum Beispiel in Mariupol im Osten der Ukraine. Und ich kenne viele Menschen, die aus Donetsk fliehen mussten, die ihr Zuhause dort auch verloren haben. Genauso wie jetzt andere Menschen in der ganzen Ukraine ihr Zuhause verlieren müssen. Deswegen würde ich das nicht irgendwie verharmlosen. Wir hatten schon Krieg. Aber was jetzt passiert, ist einfach noch 10, 20 Mal so masstabiert. Ne? Was wir jetzt sehen, betrifft einfach jetzt die ganze Ukraine. Und tatsächlich glaube ich, dass es fatal war, das nicht zu sehen, was Putin da früher schon gemacht hat. Und dass auch der Westen da irgendwie so halbherzig nur geholfen hat und die Ukraine in ihren Forderungen und in ihren Bedürfnissen nicht wahrgenommen wurde. Und dass es immer wieder versucht, also dass man immer wieder in der EU auch und in Deutschland vor allem auch versucht hat, mit Putin weiter einen guten Ton zu treffen und Geschäfte weiterzumachen. Und die Menschen hier, also vor allem die Politiker, also ich rede jetzt vor allem von den Menschen, die Verantwortung haben, haben oft die Augen irgendwie verschlossen davor, was da tatsächlich vor sich geht. Also irgendwie das Ausmaß von dem, was jetzt passiert, ist crazy, also ist absolut wahnsinnig und überrascht alle. Aber wir können nicht sagen, dass es komplett aus dem Nichts kommt. Ne? Das hat sich angebahnt. Wir haben diese Erfahrung gesehen. Wir haben gesehen, auch was in Russland passiert. Also wie autoritärer, wie noch mehr autoritär mit jedem Tag es wird. Ne? Mit den ganzen Gesetzen, die in den letzten Jahren dort geschlossen wurden und also mit den ganzen Initiativen und dass da jetzt irgendwie mal, also die Menschen können da dort nicht mal irgendwie im Internet Posts schreiben, ohne fürchten zu müssen, dass sie ins Gefängnis kommen. Genau, also diese Art von Gesetze wurden dann verabschiedet und man kann auch irgendwie keine Projekte mit dem Ausland machen, dann ist man gleich als ausländischer Agent gebrandmarkt und so weiter. Aber das will ich jetzt auch nicht weiter viel erläutern, das ist gar nicht das Thema, aber ich meine nur die Entwicklung von Putin und seiner Politik in Richtung absolute Diktatur war sichtbar Und das ist natürlich super schade, dass wir, dass der Westen, dass die ganze Welt es nicht geschafft hat, ihn vor dieser großen Katastrophe zu stoppen, die gerade in der Ukraine passiert.
Ja, genau. Ich bin da auf jeden Fall voll bei dir. Du hast mir gerade auch sehr aus der Seele gesprochen. Unsere letzte, aber auch unsere wichtigste Frage in diesem Podcast ist, wie können sich Menschen mit UkrainerInnen solidarisieren und auch marginalisierten Menschen helfen, den Eintritt in die EU zu schaffen? Und genau, was möchtest du unseren HörerInnen weitergeben?
Ja, ich habe tatsächlich versucht, so ein bisschen zu überlegen, wie man helfen kann, obwohl es jeden Tag sich ein bisschen verändert und so. Aber es gibt ja, es gibt klare Wege, je nachdem, welche Bedürfnisse es gibt. Also die ganz, ganz, ganz klar, die ukrainische Armee muss unterstützt werden. Die ukrainische Armee ist im Verhältnis zu Putins Armee einfach super klein und super mutig und super, super gut tapfer in dieser Situation. Aber es ist einfach, wenn Russland jetzt noch mehr Truppen schickt und dann noch mit Belarus und dann irgendwelche tschetschenischen Kämpfer, und also es graut einem einfach davor, wie noch viel schlimmer es noch werden kann. Also es ist, also wie soll man gegen so einen übermächtigen Feind überhaupt kämpfen, ne? Aber die Ukrainer tun das jetzt, und deswegen braucht die ukrainische Armee Unterstützung. Also es gibt, ich werde das jetzt nicht auflisten, vielleicht kann man das irgendwie, wie machen wir das am besten? Also es gibt auf jeden Fall so eine Seite, die wollte ich sagen, wie sie heißt, weil da sind so verschiedene Infos zusammen. Sie heißt supportukrainenow.org, und wenn man auf die Seite kommt, dann sieht man auch unterschiedliche Möglichkeiten, also von militärisch, also jetzt Armee einfach mit Geld unterstützen, bis humanitäre Hilfe und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, so eine eher so für die Gesamt-EU erstellte Seite. Okay, aber ich gehe dann weiter. Also das war mein Punkt 1.
Genau, wir fügen das dann in die Shownotes.
Genau, dann, was auch unbedingt nötig ist, sind so Solidaritätsaktionen, Menschen, die auf die Straßen gehen, also die Demos zum Beispiel vom letzten Wochenende, als eine halbe Million Menschen in Berlin auf den Straßen war. Also das war schon extrem wichtig, auch für die Ukrainerinnen, diese Bilder zu sehen, also einfach um sich nicht allein zu fühlen, nicht total in Stich gelassen zu fühlen. Was Menschen in Deutschland konkret machen können, natürlich jetzt, sind lokale Aufnahmen für Flüchtlinge, für Geflüchtete. Es sind, glaube ich, also man muss recherchieren, in jeder Stadt entstehen jetzt Initiativen. Für Berlin ist es Ukraine oder Ukraine Help Berlin, kann man googeln, und da findet man auch Informationen dazu. Wenn ihr ein Zimmer zur Verfügung stellen könnt oder eine Wohnung vielleicht, die gerade leer steht, weil jemand unterwegs ist oder so. Also man kann es ja alles besprechen, für wie lange das möglich ist und so, aber es werden jetzt in den nächsten Tagen einfach viele Menschen ankommen, weil es super lebensgefährlich ist, jetzt in den Städten in der Ukraine zu bleiben. Das ist wirklich lebensgefährlich. Genau, dann gibt es auch humanitäre Hilfe. Also es ist zu befürchten, dass die Lage sich noch verschlechtern wird, und vielleicht wird es in Großstädten auch kein Wasser, kein Essen, keine Medikamente mehr geben. Also wir müssen dafür sorgen, dass alles Mögliche getan wird, ja, damit humanitäre Hilfe auch in die Ukraine kommt. Und auf dieser Seite, die ich schon erwähnt habe am Anfang, kann man auch Initiativen dazu finden. Und Rotes Kreuz, glaube ich, macht jetzt auch etwas dazu. Genau, was noch hilft, sind Posts in Social Media und einfach Gespräche mit Freunden und Freundinnen, die vielleicht noch nicht so viel über die Situation wissen oder sich einfach nicht informieren wollen, weil es ihnen erscheint, weit weg oder zu kompliziert zu sein. Ich glaube, jetzt ist es wirklich wichtig, dass wir alle wissen, was passiert, weil Ignoranz einfach auch Mitverantwortung bedeutet. Also einfach zu sagen, ich bin jetzt weit weg, bringt einfach nichts, weil das ist unser gemeinsames europäisches Problem leider. Und wenn wir jetzt der Ukraine nicht helfen, kann Putin morgen auch woanders mit seinen Truppen stehen. Es ist leider so. Also es ist wirklich der historische Moment, wo jeder und jeder überlegen muss, wie wir diese Aggression stoppen. Und zu den, Entschuldigung, vielleicht noch ein wichtiger Moment, zu den marginalisierten Gruppen. Es ist tatsächlich, es ist mein Appell auch an alle, die da irgendwas machen können. Es gibt zum Beispiel Transfrauen in der Ukraine, die jetzt nicht aus dem Land ausreisen können, weil jetzt in der Ukraine Mobilisierung ist. Also alle Männer müssen im Land bleiben und kämpfen gehen. Und es gibt Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, das zu tun oder das ja nicht wollen, weil sie nicht in der Lage sind. Und zum Beispiel so Transfrauen gehören auch dazu, aber auch LGBT-Menschen, nicht-binäre Personen. Die Situation mit den ausländischen Studierenden in der Ukraine, die jetzt zum Beispiel nach Polen auch fliehen, das habe ich jetzt selbst an der Grenze beobachtet, dass sie viel länger dort aufgehalten werden. Also diese politische Entwicklung habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, was das für sie jetzt bedeutet, aber es war schon am Bahnhof zu sehen, dass es so eine Art Zweiklassengesellschaft etabliert wird, während die Ukrainer, also die Menschen mit ukrainischem Pass irgendwie sofort weiter dürfen und Menschen mit anderen Pässen da irgendwie sich lange aufhalten müssen, registrieren müssen und so weiter. Also das darf natürlich auch nicht passieren, dass in so einer Krise Menschen aufgrund ihrer Nationalität oder Hautfarbe oder ja anderer Staatsbürgerschaft wenig Hilfe bekommen.
Alles klar, wir danken dir auf jeden Fall für deine Worte. Genau, Luna, du wolltest noch was sagen?
Ja, danke auf jeden Fall für deine Worte und vor allem für die vielen Punkte, wo man ganz deutlich sieht, dass jede einzelne Person sich solidarisch zeigen kann. Natürlich gibt es manche Aspekte, die auch von der Politik abhängig sind, aber Druck machen, darüber sprechen, darauf aufmerksam machen und sich einfach solidarisch zeigen und UkrainerInnen das Gefühl geben, genau, dass sie nicht allein sind, ist, glaube ich, ein wichtiger Appell an alle.
Alle Links werden wir euch in die Shownotes packen. Darunter Leipzig Helps Ukraine, die Telegram-Gruppe, wo Leute sich organisieren, zum Beispiel für Spenden oder Wohnlocations. Darüber hinaus auch ein Linktree, wie ihr schwarzen Menschen in der Ukraine helfen könnt. Und alle Links, die auch Inga genannt hat.
Genau. Und von einer anderen Ansprechpartnerin der Kiewer Gespräche habe ich noch von einer Spendenaktion erfahren. Die packen wir euch auch in die Shownotes und zwar von der Organisation Lieber Echo. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr unseren Podcast unterstützen wollt, dann empfehlt uns doch weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht mehr verpasst. Und ihr könnt uns auch auf Spotify bewerten. Ja, und auf Instagram unter Solidaripod könnt ihr uns auch folgen und da findet ihr immer tolle Illustrationen und auch nochmal Fotos und Zitate aus den jeweiligen Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.